Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Yam. Hallo! Albert Einstein sagte einmal, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Es geht um fantastische Literatur, die entwickelt sich hierzulande und wird immer progressiver. Es geht beispielsweise um Genderdiversität oder auch Rassismusfragen. Und ich sprach mit Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Der sagt, die Fantastik, die wird erwachsener. Zumindest scheinen fantastische Themen momentan so etwas wie eine Renaissance und Hochkonjunktur zu erleben. Ich wollte von ihm wissen, woran liegt's?
Ja, ich würde sagen, das liegt daran, dass die Fantastik ein ziemlich ideales Mittel ist, um sich unserer Realität zu nähern. Und zwar in dem Sinne, als dass wir oftmals ja vor Welt stehen und die Welt uns irgendwie komplex vorkommt, wir nicht so genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, wir vielleicht unsicher sind oder Angst haben, gerade jetzt aktuell in der Pandemie. Wir haben alle so das Gefühl, in so einer Dystopie zu leben, so unverständlich ist die Welt für uns. Und Fantastik kann uns helfen, indem man verfremdet und einen, sagen wir mal, seitlichen Blick auf etwas nimmt, das man eigentlich sonst immer nur von vorne sieht, dann einen anderen Blick drauf zu kriegen.
Science Fiction, vor allem durch englischsprachige Produktion, gelingt ja schon ganz gut. Ansonsten, da Sie gerade Dystopie gesagt haben, habe ich zum Beispiel in der ZDF-Mediathek die deutsche Produktion Hyperland gesehen. Man muss aber doch sagen, es sieht eher mau aus, oder? Wie ist es um die Fantastik sowohl im TV als auch in der Literatur in Deutschland bestellt?
Tatsächlich ist es seit den 2000ern zu sehen, dass wir auch in Deutschland immer mehr Filmproduktionen haben. Es geht voran. Im Buchmarkt ist das ein bisschen problematischer, weil der natürlich insgesamt so ein bisschen kriselt. Da ist aber die Fantastik natürlich auch, hat auch da einen relativ hohen Stellenwert, aber das eigentlich schon immer, wenn man sich anguckt, dass so Klassiker wie Homer, Shakespeare, Swift, Gogol, also egal wo man durch die Literatur geht, immer wieder finden sich fantastische Elemente. Und das machen natürlich auch zeitgenössische AutorInnen. Margaret Atwood, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, alle haben Texte, in denen Fantastik eine Rolle spielt. Nur, dass die dann immer wieder behaupten, das sei nicht Fantastik. Also in Deutschland passiert das auch. Sibylle Berg, Juli C., Christian Kracht, alles Leute, die fantastische Sachen schreiben, aber das Genre als solche nicht auf ihre Bücher bezogen sehen wollen, sondern Angst haben, da vielleicht den Status als Hochliteratur zu verlieren.
Aber woran liegt's? Also was schreckt AutorInnen am Label der Fantastik ab?
Ja, das ist so ein bisschen so eine gemischte Box. Also zum einen ist es historisch begründet. So ab dem 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts gab es da so eine Auseinandersetzung. Sir Walter Scott hat Fantastik so als kindliche Fantasie abgetan. Leute wie E.T.A. Hoffmann haben Fantasiestücke geschrieben, aber auch Märchen. Und Märchen waren halt eher dem Jugend oder Kind zugeordnet. Es gab so verschiedene Elemente, aber gerade dieses Argument, dass es Kinderkram sei, das ist so etwas, das hängt bis heute nach. Das deutsche Feuilleton greift das auch heute noch gerne mal auf mit der Unterscheidung zwischen ernster und unterhaltender Literatur. Und damit verbunden natürlich immer die Frage irgendwie, dass Fantastik einfach nur Eskapismus sei. Aber jede Form von Literatur ist eine Form von Weltflucht, weil ich gehe ja in die erzählte Welt hinein. Und dass Fantastik da besonders problematisch sei, weil die Welt eben nicht ein direktes Abbild unserer sei, das ist auch ein Trugschluss. Denn fantastische Welten beziehen ihre Themen ja sehr wohl aus unserer Welt. Nur dass halt eben die Verfremdung, von der ich schon gesprochen habe, etwas höher ist. Und dann kommt in Deutschland aber noch hinzu, dass wir den Buchmarkt sehr klischeehaft bearbeitet haben, indem wir quasi im Nachgang zu Peter Jackson alles eingekauft haben, was so einem bestimmten Muster entsprochen hat. Also der Herr der Ringe, gerade durch die Verfilmung, hat so ein bisschen die Völkerfantasy hervorgebracht und die prägt noch bis heute den deutschen Markt.
Völkerfantasy, was ist damit genau gemeint und was ist daran problematisch?
Also die Völkerfantasy basiert so ein bisschen auf dem Herrn der Ringe und nimmt daraus so Versatzstücke und baut da bestimmte Muster draus. Also die Questreise, magische Gegenstände, feudale Herrschaftssysteme und so ein Weltenbau mit fremden Völkern wie Elfen, Orks, Zwergen und so weiter. Da geht es halt meistens um den Konflikt zwischen diesen Völkern. Da werden Armeen aufeinander gehetzt. Es ist sehr konservativ im Denken. Also das Weltbild, was da transportiert wird, ist halt sehr klischeehaft. Das ist Krieg als Muster von Konfliktlösung, Machtstreben ist immer im Mittelpunkt. Und wenn man solche Muster erstmal etabliert hat und die LeserInnen sich daran gewöhnt haben, dann ist es halt auch so, dass die Verlage gerne Bücher einkaufen, die sich halt verkaufen lassen, also immer weiter diese Bücher produzieren. Und das ist ein Teufelskreis. Und das ist für Innovationen auf dem Markt halt sehr, sehr schwierig.
Aber Innovation ist das richtige Stichwort, denn Sie sagen ja auch, es tut sich was. Was passiert denn im Moment in der deutschen Fantastik?
Das ist so, dass da halt tatsächlich etwas aufgegriffen wird, was auch aus den USA kommt, nämlich halt tatsächlich neuen Stimmen mehr Raum zu geben. Also Newcomer, die bisher unterrepräsentiert waren. Black and People of Color, Indigenous AutorInnen, Stimmen aus der LGBTQI-Szene. Im deutschen Markt ist es so, dass diese Elemente aus den USA aufgegriffen wurden, beziehungsweise deutsche AutorInnen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, okay, lass mal was machen, wir ändern hier was. Insbesondere zwei AutorInnen, Judith C. Vogt und James Sullivan, die haben eine Art kleines Manifest geschrieben und eben dezidiert gefordert, eine progressive Fantastik zu schreiben und diese Elemente aus den USA eben auch mit aufzunehmen.
Und was ist konkret damit gemeint?
Progressive Fantastik meint hier, Traditionen und Muster aufzubrechen. Also sowohl inhaltlich als auch formell. Wenn die Fantastik über Themen redet, die in unserer Realität da sind und diese eben verfremdet, dann müssen aber diese Themen natürlich sich auch ändern, wenn sich Gesellschaft ändert. Und progressive Werke greifen da eben Elemente auf wie Diversität, eine bestimmte politische Haltung, ein kritisches Hinterfragen und eben nicht einfach immer wieder konservative Muster zu ergänzen. Auch formell wollen progressive Fantastikautorinnen einen anderen Umgang mit Sprache, eine andere Erzählposition, vielleicht einfach auch die Frage, wer redet in einem Roman? Also wer bekommt eine Stimme? Welche Perspektiven bekomme ich? Und welche Werte vermittle ich im Weltenbau? Beispielsweise nutzen Judith und Christian Vogt in ihren Romanen, sei es der postapokalyptische Wasteland oder das magisch-goldene Twenties irgendwie von Anarchie Deco, eine Sprache, die eine Vielzahl von Identitäten zulässt. Also genderneutral ist das hier auf jeden Fall, aber auch werden dann unterschiedliche Figuren aufgerufen, also in Sachen Gender, Sex, Ability, Race. Schwarze Figuren sind ebenso Teil dieser Welten wie Menschen mit Behinderung oder verschiedene selbstbestimmte Identitäten, ob nun non-binary oder pansexual.
Das ist auf jeden Fall spannend, es gibt eine Entwicklung. Gibt es noch andere Beispiele?
Ja, als Teil der progressiven Fantastik gilt eben auch, dass marginalisierten Menschen Raum geboten wird, eben diese Erfahrung einzubringen. Und ganz viel auch gefördert wird, dass schwarze Menschen, People of Color, irgendwie ihre Rassismuserfahrungen zum Beispiel in Fantastik transportieren können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil die Fantastik dafür gut geeignet ist. Patricia Eckermanns Roman Elektrokrause zum Beispiel greift das auf, die Frage des allgegenwärtigen Rassismus hier in Deutschland. Und sie nimmt einen Roman, einen Geisterroman, und verarbeitet damit, wie wir als Deutsche unsere Nazi-Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, und lässt dann ihre schwarze Protagonistin in so einem kleinen rheinischen Dorf auf Altnazis und spukende Verwandtschaft treffen. Das ist Rassismus ganz real, aber eben auch metaphorisch im System. Und in Werken wie Nora Benskos Die Götter müssen sterben oder James Sullivans Das Erbe der Elfenmagierin geht es dann etwas klassischer um Mythologie. Aber auch hier wird deutlich, dass Repräsentation ganz diverser Identitäten eine total wichtige Rolle spielt. Also Bensko etwa nimmt eine klassische Antikenrezeption, nimmt dann aber die umgekehrte Situation ein, nämlich dass die Frauen die eigentlich wichtigeren Rollen spielen und queere Personen darin vorkommen, und lässt quasi so diesen typischen Einzelgänger-Helden-Mythos raus und bricht damit irgendwie. Und Sullivan schreibt in der Fantasy gegen diesen ganzen Konservatismus an, also gegen Positionen wie feudale Kriegsherren, Armeen, Krieg als Mittel zur Macht und so weiter. Und dreht diese Welt und versucht eben eine Welt zu zeigen, die vom Wandel geprägt ist und mit Neuem konfrontiert wird. Und das macht dieses Genre halt so progressiv.
Das heißt abschließend, das Genre selbst, das wandelt sich einfach.
Ja, total. Also Fantastik ist ja in Deutschland in der Entwicklung drin und braucht da einfach irgendwie diesen internationalen Anstoß nicht mehr irgendwie, sondern kann sich tatsächlich selber da aufstellen. Dabei entwickeln wir eben auch wieder Genres, die wir vielleicht eine längere Zeit nicht benutzt haben. Also die Utopie, die eigentlich als Positives, Sie hatten vorhin Ursula Le Guin erwähnt, die hat in den 70er Jahren irgendwie viel diese Sachen geschrieben. Danach passiert dann nicht mehr viel. Aber jetzt aktuell hat die Autorin Theresa Hannig im Februar einen neuen Roman, der jetzt rauskommt. Das Buch heißt Pantopia und möchte tatsächlich mit diesem Negativbild von Zukunft brechen und eben versuchen, eine positive Vision auszusetzen. Und wenn das nicht geradezu progressiv ist, dann weiß ich auch nicht.
Sagt Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Schmeink über fantastische Literatur.